Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, zu unserer Talksendung am Donnerstagmittag. In unserer wöchentlichen Reihe zur Pfarrei der Woche begrüßt Sie herzlich Solveig Faustmann. Am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr gibt es wieder einen Radiogottesdienst in Radio Horeb. Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir jede Woche irgendwo in Deutschland vor Ort, um Ihren Gottesdienst aus Ihrer Pfarrei im Radio zu übertragen. Diesmal sind wir im Erzbistum Freiburg in der Pfarrei St. Peter und Paul Immendingen. Und hier begrüße ich meinen Gesprächspartner und Zelebranten unserer Radiomesse, Pfarrer Axel Mayer. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Faustmann. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb.
Lieber Herr Pfarrer Mayer, würden Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen? Wer sind Sie und wie kommen Sie hierher nach Immendingen?
Zunächst einmal möchte ich einfach sagen, ich freue mich, dass Radio Horeb auch den Weg nach Immendingen gefunden hat, die Anfrage gestellt hat, den Gottesdienst zu übertragen. Und dem kommen wir sehr gerne nach. Es ist für mich eine große Freude, zumal es hier auch einige Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb in den Pfarreien unserer Seelsorgeeinheit gibt.
Und wir hoffen, es werden noch mehr, wenn wir dann hier mit unserem Übertragungswagen ankommen. Ja, Herr Pfarrer, jetzt sind wir neugierig auf Sie.
Ja, mein Name ist Axel Mayer. Ich bin im 44. Lebensjahr. Und ich bin jetzt seit gut 9 Jahren Pfarrer hier in der Seelsorgeeinheit. Ich bin nicht alleine hier. Wir sind zu zweit Pfarrer. Mit Pfarrer Martin Patz bin ich Pfarrer in Solidum, so nennt man das. Das heißt, beide sind Pfarrer in der Seelsorgeeinheit. Wir wohnen, ich hier in Immendingen, mein Mitbruder 6 Kilometer weiter in der Pfarrei St. Andreas in Möhringen. Wir kooperieren miteinander, wir planen miteinander, wir sind Seelsorger für die uns anvertrauten Christen hier in der Seelsorgeeinheit. Die Seelsorgeeinheit heißt St. Sebastian, Immendingen, Möhringen. Das sind die beiden größeren Orte. Es gibt noch 5 weitere Orte.
Vielen Dank, Herr Pfarrer. Darf ich fragen, wie lange sind Sie denn schon Priester?
Ich wurde am 8. Mai im Jahr 2005 zum Priester geweiht.
Aber Sie stammen nicht von hier?
Nein, meine Heimat liegt in etwa 100, 110 Kilometer entfernt von hier, im südlichen Schwarzwald, in Zell im Wiesental. Dort bin ich groß geworden und war dort 11 Jahre Ministrant auch und habe dort sozusagen von klein auf, von der Pike auf, das kirchliche Leben in der Pfarrei und auch in der Familie kennengelernt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um Priester zu werden, wenn man 11 Jahre Ministrant ist. Sie haben uns von der Seelsorgeeinheit erzählt, da kommen wir noch zurück auf die Seelsorgeeinheit St. Sebastian. Jetzt möchte ich unseren Hörern erstmal näher bringen, wo wir eigentlich sind. Zum Beispiel, wenn uns jemand aus Stralsund zuhört, dann fragt er sich vielleicht schon, wo sind die jetzt mit ihrer Pfarrei der Woche? Herr Pfarrer, wenn ich den Hörern sage, wir sind an der schönen blauen Donau, führe ich Sie dann auf die falsche Fährte?
Nein, da liegen Sie eigentlich goldrichtig. Vielleicht allgemein nochmal, um etwas unsere Pfarrei, unsere Seelsorgeeinheit zu verorten. Also wir sind auf jeden Fall in Süddeutschland, in Südbaden und auch im südlichen Teil des Erzbistums Freiburg. Wir sind knapp 1 Stunde von Freiburg entfernt und auch noch mal knapp 1 Stunde von Konstanz entfernt, damit man sich da ein bisschen ein Bild machen kann. Die Kreisstadt ist Tuttlingen und wir sind hier am Rande der Baar. Die Baar ist der Übergangslandstrich zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Wir sind auf 780 bis 900 Höhenmetern.
Wir sind hier auf der Baar, aber wenn man sich umsieht bei der Anfahrt nach Immendingen, dann würde man doch fast glauben, dass wir noch im Schwarzwald sind. Es sind viele Wälder hier, also eine sehr geruhliche Landschaft.
So ist es. Es ist eine waldreiche Gegend und insgesamt ist hier die Region kleinstädtisch und ländlich geprägt. Die Donau entspringt nicht weit von hier gelegen in der Stadt Donaueschingen und fließt eben durch Immendingen.
Und wie breit ist sie hier schon?
Das Flussbett, würde ich sagen, ist gut 7 bis 10 Meter breit. Aber der Fluss an sich, wenn wir keine regenreichen Tage hatten, ist sehr schmal und das Wasser ist eher niedrig.
Ja, deswegen habe ich gedacht, dass ich die Hörer vielleicht ein bisschen in die Irre führe, wenn ich sage, an der schönen blauen Donau, da stellt man sich die ganz große Donau dann vor, wie sie nach einigen 100 Kilometern auch dann der mächtige Fluss ist. Also hier sind noch die bescheidenen Anfänge. Und es gibt hier sogar eine Donauversickerung. Das heißt, an 150 Tagen im Jahr hört die Donau hier auf? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich in etwa so vorstellen. Also das ist wirklich ein europaweites, äußerst selten vorkommendes Phänomen, dass ein Fluss völlig verschwindet. Also der Ort hier, die Kommune Immendingen, heißt Immendingen an der Donauversinkung oder an der jungen Donau. Da für diese Bezeichnung hat man sich vor einigen Jahren entschieden, weil Versinkung sich irgendwie negativ anhört. Da ist was zu Ende, da verschwindet was, da ist was weg. Aber so ist es eigentlich gar nicht, sondern da die Donau noch nicht weit entsprungen ist und hier durchfließt, nennen wir uns an der jungen Donau oder auch hier das Donaubergland. Wir liegen direkt an einem wunderschönen Radweg. Wir haben gerade in den Sommer- und Herbstwochen zahlreiche Radfahrtouristen, die hier durchkommen. Im Sommer, wenn es im Juli, August sehr heiß ist, dann verschwindet die Donau komplett in einem Bereich über 1,5 bis 2 Kilometer. Ist das Flussbett komplett ausgetrocknet, es versickert im Boden das Wasser und entspringt wieder im Aachtopf. Es fließt unterirdisch etliche Kilometer weiter. Die Donau natürlich fließt weiter, also sie existiert weiter, aber durch die Zuflüsse, die nach Immendingen in das Flussbett einmünden. In Immendingen verschwindet die Donau komplett.
Ja, liebe Hörer, ich denke, das muss man sich direkt mal vor Ort ansehen, weil das kann man sich gar nicht so gut vorstellen. Es gibt das Wort Versinkung, aber auch das Wort Versickerung. Das ist dasselbe, oder?
Ja, das ist dasselbe. Bei der Versickerung ist es eben so, dass man gelegentlich sogar Blubbergeräusche wahrnehmen kann. Wenn man also am Flussbett steht, da ist das Wasser komplett weg, es verschwindet im Boden und es ist eben so ein Blubbergeräusch, ja.
Und die Radfahrer sehen sich das sicher auch gerne an. Also kann man sagen, es ist eine touristische Gegend?
Das kann man wirklich so sagen. Es ist eine touristische Gegend. Zumal es außer der Donauversickerung hier noch eine fossile Grabstätte gibt, wo im Sommer immer wieder auch Professoren aus Universitätsstädten kommen, also Archäologen, die mit ihren Studenten hier Grabungen durchführen. Es ist eine Art Kratersee, nennt sich am Höveneck. Da wurde bis in die 70er Jahre hinein Basalt abgebaut und man ist eben da auf fossile Funde aus der Steinzeit gestoßen.
Basalt, das klingt nach Vulkan.
So ist es. Unsere Seelsorgeeinheit liegt im Dekanat Hegau und der Hegau insgesamt ist geprägt durch seine Vulkane, durch seine Vulkanberge. Da möchte ich den Hörerinnen einfach ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel der Hohentwiel bei Singen gelegen. Dann gibt es noch den Mägdeberg, den Hohen Krähen, den Hohen Stoffeln, einfach als Beispiele. Das sind alles Vulkanberge. Dadurch ist der Hegau auch eine sehr fruchtbare Landschaft. Wobei vom Hegau aus gesehen muss man sagen, wir liegen hinter dem Berg. Und wir haben bei 5-6 Kilometern Luftlinie teilweise schon einen Unterschied von 6 bis 7 Wärmegrad. Also auch das ist etwas verblüffend. Eine unserer Pfarreien liegt auf dem Witto, also am Wittoberg, und das ist die Wetterscheide vom Bodenseeklima zum Schwarzwaldklima.
Also es ist hier schon ein bisschen kälter als im Hegau, aber das sind jetzt die Feinheiten für die Einheimischen. Ja. Ja, also wir haben eine landschaftlich sehr schöne Gegend, aber wir haben auch Wirtschaft. Also bis 2016 gab es hier eine Kaserne, wo die deutsch-französische Brigade gelagert hat, also friedenserhaltende Soldaten für europäische Missionen. Aber jetzt wird aus diesem Gelände etwas anderes.
So ist es. Wir hatten die letzten 2,5 Jahre hier eine der größten Baustellen Europas. Auf einem Gelände von über 400 Hektar hat die Firma Daimler aus Stuttgart eine Test- und Prüfstrecke errichtet, die im vergangenen Spätjahr großenteils in Betrieb genommen wurde. Das war natürlich ein sehr großer Einschnitt hier für den Ort, da der Ort schon auch durch eben den Militärstandort geprägt war, die vergangenen 60 Jahre und eben die letzten Jahre auch durch die französische Garnison, die hier angesiedelt war.
Es werden hier also neue Autos getestet oder was wird getestet?
Genau, es werden hier Autos getestet unter verschiedenen Witterungsbedingungen. Es gibt eine Wasserstrecke, es gibt ein steiles Gelände, um bei entsprechender Steigung die Fahrzeuge zu testen und so weiter. Durch die Einrichtung jetzt dieser Test- und Prüfstrecke werden auch hier 300 neue Arbeitsplätze entstehen.
Ja, da freut sich sicherlich die Kommune, freuen sich auch die einzelnen Bürger.
Im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass hier eine Aufschwungbewegung ist, nachdem klar war, dass der Standort geschlossen wird, zuvor durch die Präsidentschaftswahl in Frankreich dann die Entscheidung kam, dass auch die französische Garnison abgezogen wird, hatten viele Bürger und auch Geschäfte Angst, dass sie um ihre Existenz gebracht werden. Und Daimler bringt jetzt natürlich in gewisser Weise neue Hoffnungen.
Als die Kaserne noch in Betrieb war, hieß die Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne. Und ich habe mir die Mühe gemacht und diesen Oberfeldwebel-Schreiber auch gesucht im Internet. Das war tatsächlich ein deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg, der mit 26 Jahren in den letzten Kriegstagen gestorben ist in Posen, also bei einer sozusagen sinnlosen und verzweifelten Verteidigung noch der Gebiete gegen die anrückende russische Armee. Und da fragt man sich schon, ist es nicht traurig, so ein Leben, eine Kaserne wird nach ihm benannt. Also ich finde, das hinterlässt so ein, hinterlässt gemischte Gefühle. Also haben die Immendinger denn ihren Oberfeldwebelschreiber, den Namensgeber, gekannt?
Da müssen Sie jetzt unseren langjährigen Altbürgermeister fragen, der hier 48 Jahre lang amtierender Bürgermeister war. Der könnte Ihnen sicher sehr viel dazu erzählen.
Gut. Ja, also heute gehört die Zukunft hier in Immendingen den Autos. Es gibt aber auch einen ganz großen Bahnhof hier, einen zu großen Bahnhof.
So ist es. Immendingen war bis in die frühen 90er Jahre hinein ein zentraler Umschlagort, weil hier die Gleise sich teilen. In Immendingen geht die Strecke in den Hegau hinunter, in den Bodenseeraum und ebenso in das Schwäbische Richtung Stuttgart-Ulm.
Die Immendinger, glaube ich, sind ein fröhlicher Menschenschlag, denn ich habe mir sagen lassen, es gibt hier eine wunderbare Fastnachtstradition. Insbesondere findet man auch Berichte über einen ganz wunderbaren Frauenfasching, wo Sie, Herr Pfarrer, auch dazu eingeladen worden sind. Sie sollen, es war nämlich Thema Wildwest, Sie sollten das Lasso schwingen, damit mehr Leute in die Kirche kommen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Fasnacht, manchen Orten spricht man auch von Fasching, aber hier ganz klar von Fasnacht, so etwas wie die fünfte Jahreszeit ist und man kommt an Fasnacht nicht vorbei. Ich würde mich als einen fröhlichen Menschen bezeichnen, zumal gerade die Freude ja auch wesentlich zu unserem Glauben gehört und unser Glaube sich auch in der Freude ausdrücken soll. Ich selber bin jetzt nicht der Fasnächtler, aber ich bin durchaus bereit, bei der ein oder anderen Aktion mitzumachen und die ein oder andere Feier auch zu besuchen. Und gerade die Frauenfasnacht, die wird hier sehr groß gefeiert. Das ist die KfD, die immer zu einem bunten Abend einlädt, der sehr gut besucht wird. Und da habe ich einen ganz klaren Bonus. Ich bin nämlich der einzigste Mann, der an diesem Abend teilnehmen darf, als Präses der Frauengemeinschaft. Ich konnte einmal krankheitsbedingt vor 3-4 Jahren daran nicht teilnehmen und da waren die Frauen sehr enttäuscht.
Ja, liebe Hörer, also man muss ganz ehrlich sagen, wir kommen 3 Monate zu spät. Der Fasching ist leider vorbei, aber Sie können im Internet auch noch höchst amüsante Berichte nachlesen über den letzten Fasching mit der Frauengemeinschaft und Pfarrer Axel Mayer hier in Immendingen. Ja, hören wir mal ein paar Takte Musik, um dann zurückzukommen in unsere Pfarrei St. Peter und Paul Immendingen und die Seelsorgeeinheit St. Sebastian. Willkommen bei der Sendung zur Pfarrei der Woche am Donnerstagmittag. Mein Name ist Zollberg Faustmann. Unsere neue Pfarrei der Woche liegt ganz im Süden von Deutschland, im Erzbistum Freiburg, nicht allzu weit vom Bodensee entfernt. Es ist St. Peter und Paul in Immendingen und hier spreche ich mit Pfarrer Axel Mayer, der zusammen mit einem Mitbruder der Seelsorgeeinheit St. Sebastian vorsteht. Lieber Herr Pfarrer, wie viele Katholiken haben Sie denn in Ihrer Seelsorgeeinheit?
Ja, Frau Faustmann, ich habe dafür eigens noch einmal extra nachgeschlagen. Also da kann ich eine ganz genaue Zahl nennen. In unserer Seelsorgeeinheit, die aus 7 Pfarreien besteht, haben wir 4.894 Katholiken.
Okay, also viele Pfarreien, aber dann doch nicht so viele Katholiken, die da zusammenkommen. Wie muss man sich das vorstellen, dass Sie sich die Seelsorge in diesem Gebiet mit einem Mitbruder Pfarrer Patz aufteilen? Hat da jeder ein paar Pfarreien, die er betreut, oder kommt jeder in alle Pfarreien? Wie läuft das?
Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Pfarrer in Solidum sein eine kirchenrechtliche Lösung ist, sage ich einmal, dass zwei Pfarrer gemeinsam in einer Seelsorgeeinheit wirken können mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Wir sind beide weisungsbefugt, wir sind beide Pfarrer mit allen Verpflichtungen. Wir haben uns diese 7 Pfarreien so aufgeteilt, dass Pfarrer Patz für 3 Pfarreien Ansprechpfarrer ist und ich für 4 Pfarreien, damit einfach die Menschen, die hier leben, wenn sie ein Anliegen haben, wissen, an wen sie sich wenden können. Ansonsten ist es so, dass wir beide in einem ausgeklügelten System der Planung innerhalb von 2 Wochen jeder wenigstens einmal in den 7 Pfarreien vor Ort präsent war, um Gottesdienst zu feiern oder Sakramente zu spenden.
Da kommen ein paar Autokilometer zusammen, oder?
So ist es tatsächlich. Ich hätte das ursprünglich auch nicht gedacht. Also es ist so, dass ich in einem Monat knapp 1000 Kilometer fahre.
Das ist nicht wenig. Wie verwerten Sie denn die viele Zeit, die Sie im Auto verbringen?
In aller Regel bete ich. Meine Gedanken gehen immer zu Gott und ich versuche ihm die Menschen anzuvertrauen, zu denen hin ich unterwegs bin. Sei es zu Trauergesprächen, sei es zur Ehevorbereitung oder zu Taufgesprächen, sei es auch zu Sitzungen. Die ganze Gremienarbeit, all das versuche ich immer auch ins Gebet einzubetten und da Gott um seinen Geist zu bitten.
Zu wie vielen Pfarrgemeinderatssitzungen im Monat müssen Sie denn gehen?
Ursprünglich, da kam ich in einem Monat, die Werktage jetzt gerechnet, teilweise auf bis zu 20 Sitzungsabende. Wir haben aber seit dem Jahr 2015 den gemeinsamen Pfarrgemeinderat, sodass wir jetzt nur noch 2 Gremien haben, den großen gemeinsamen Pfarrgemeinderat, den großen gemeinsamen Stiftungsrat. Vorhin waren 7 Pfarrgemeinderäte und 7 Stiftungsräte.
Okay, da sieht man also schon, was diese Umstrukturierung der Pfarreien dann eigentlich auch bringt oder positiv bewirkt, dass es einfach nicht mehr so viele Sitzungen gibt. Wenn ich das jetzt ein bisschen modern formulieren darf, diese Doppelspitze, die Sie haben, also 2 Pfarrer, die hier gleichberechtigt leiten, das muss aber dann auch klappen, oder? Also das können dann eigentlich nur 2 Menschen sein, die ganz gut miteinander auskommen.
Pfarrer Patz und ich, wir kennen uns vom Studium her. Wir sind mit einem Jahr Abstand zum Priester geweiht worden. Im Laufe der Zeit war die Idee da, vielleicht auch später einmal gemeinsam in benachbarten Seelsorgeeinheiten oder im gleichen Dekanat zu wirken, weil für uns beide klar ist und klar war, dass Jesus ja auch seine Jünger wenigstens zu zweit ausgesandt hat und für uns beide auch klar war, keiner will als Einzelkämpfer irgendwo alleine leben.
Also das beugt eigentlich auch der gewissen Vereinsamung vor, die manchmal eine Gefahr ist für alleinlebende Pfarrer.
So ist es. Wir sehen uns 2 bis 3 Mal in der Woche. An einem Tag tun wir gemeinsam zum Mittagessen. An einem Tag haben wir mit den 3 Sekretärinnen aus den beiden Pfarrbüros das Dienstgespräch. Und in der Regel treffen wir uns am Samstagabend, wenn keine weiteren Verpflichtungen sind, zum gemeinsamen Gebet. In einer unserer Pfarrkirchen halten wir 1 Stunde eucharistische Anbetung und bringen so die zurückliegende Woche vor Gott und halten ihm auch die kommende wieder hin. Aus dieser Quelle schöpfen wir beide sehr viel Kraft.
Wunderbar, dass das hier so gut klappt. Sind denn Ihre Gemeinden auch so harmonisch? Kommen da die Leute auch so gut miteinander aus?
Im Großen und Ganzen ja. Diese 7 Pfarreien, die sind trotz allem sehr unterschiedlich geprägt. Das zeigt sich teilweise schon im Dialekt in zwei Orten. Da kann man ganz klar, wenn man sich mit den Menschen unterhält, ganz andere Dialekte raushören wie im Rest. Also bei uns ist alles etwas wie ein Flickenteppich.
Sie haben auch ein paar interessante Pfarrpatronate in diesem Verein. Zum Beispiel gibt es eine Kirche St. Priska und dann gibt es noch die ganz unbekannten St. Theobond und Synesius. Wer sind denn die? Also ich habe jetzt nur welche rausgepickt sozusagen, die so ganz fremdartig klangen.
Die heilige Priska war eine Märtyrerin zu Zeiten der Christenverfolgung. Ich meine des damaligen römischen Kaisers Diokletian. Es ist tatsächlich so, dass es im deutschsprachigen Raum, soweit ich informiert bin, nur drei St. Priska-Patronate gibt. Eines in der Schweiz, eines in Österreich und eines hier bei uns in der Seelsorgeeinheit St. Sebastian im Dingen-Möhringen.
Also jedes Land hat seine heilige Priska. Aber was ist denn mit Theobond und Synesius? Wer waren denn die?
Der heilige Theobond, das ist einer von den drei Radolfzeller-Hausherren. Im Radolfzeller Münster, da ruhen die Gebeine bzw. die Häupter. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sogar von Radolfzell aus Missionare den Glauben hierher gebracht haben in diese Region, in dieses Gebiet hier.
Okay, also doch ein Heiliger, der direkt hier in Deutschland und im Bodenseeraum begraben ist. Aber die Seelsorgeeinheit an sich, Immendingen-Möhringen, hat ein ganz anderes Patronat.
So ist es tatsächlich. Als diese Seelsorgeeinheit errichtet wurde, da wurden wir gebeten, dieser Seelsorgeeinheit auch einen Namen zu geben. Der Leitgedanke der Diözese ist es, der Seelsorgeeinheit den Namen zu einem Bezug vor Ort zu geben, ein Gebirge oder ein Kloster, irgendetwas. Und wir haben gesagt, wir nehmen einen Heiligen, um es konkret zu machen, an einer Person auch, das ist der heilige Sebastian. Auf den sind wir gekommen, weil es in allen sieben Pfarrkirchen entweder ein Fresko, eine Figur oder ein Ölgemälde des heiligen Sebastian gibt. Es sollte etwas sein, mit dem alle sich identifizieren können und dass keiner dieser sieben Pfarreien sich benachteiligt fühlt. Zum heiligen Sebastian würde ich gerne noch sagen, das ist ein sehr alter Heiliger, der sehr früh angerufen und verehrt wurde im Blick auf Krankheiten, Pesterkrankung und da die Gegend hier sehr landwirtschaftlich geprägt ist, auch natürlich von den Bauern, die auf die Fürsprache des heiligen Sebastian um Glück für das Vieh, für den Acker und im Stall gebetet haben.
Ja, dann ist der Name doch letztendlich ein traditioneller. Ich habe festgestellt, dass in den Vereinen hier eine tolle Kinderbetreuung im Sommer immer geplant ist. Also es gibt ein Ferienlager von Immendingen, das gerne in Tirol gehalten wird. Und Möhringen hat sogar einen eigenen Zeltplatz. Warum macht man dann doch noch getrennte Ferienlager? Oder warum wollen die Immendinger nicht auf den Zeltplatz von Möhringen fahren? Oder dürfen sie nicht?
Der Zeltplatz steht selbstverständlich auch den Immendingern zur Verfügung. Es ist einfach so, dass die Kinder und Jugendlichen das ganze Jahr über hier sind und sich dann auch freuen, wenn sie im Sommer mal etwas weiter wegfahren können.
Wer betreut denn die Kinder zwei Wochen lang? Das ist ja eine tolle ehrenamtliche Arbeit.
Also auf unser Jugendlager bin ich sehr, sehr stolz, zumal es das nun sage und schreibe seit 42 Jahren in ununterbrochener Tradition gibt. Das hat damals einer meiner Vorgänger initiiert und das ist ein festes Leiterteam von jungen Erwachsenen. Das sind hauptsächlich frühere Ministranten, Oberministranten auch, die teilweise Studenten sind oder sich in der Ausbildung befinden, aber alle Jahre wieder zusammenkommen, um dieses Lager gemeinsam vorzubereiten und durchzuführen. Es sind immer 60 Teilnehmer, also Kinder, Jugendliche dabei und dazu kommen dann noch das Lagerteam und das Küchenteam.
Wunderbar. Also das ist wirklich vorbildlich hier in Immendingen in unserer Pfarrei der Woche, wo wir am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr die Heilige Messe bei Radio Horeb feiern. Jetzt machen wir noch eine Pause mit Musik und dann haben wir noch ein paar Fragen an Pfarrer Axel Meyer. Willkommen bei unserer Talksendung zur Pfarrei der Woche aus Immendingen. Das liegt zwischen dem Schwarzwald und dem Bodensee, grob gesprochen, in Süddeutschland. Hier ist Pfarrer Axel Meyer einer der beiden Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Sebastian, Immendingen-Möhringen im Erzbistum Freiburg. Herr Pfarrer, Sie haben uns erzählt von der Kinderbetreuung, den Ferienlagern, die seit 42 Jahren jeden Sommer veranstaltet werden. Also das ist auch typisch für Gegenden, die eher ländlich geprägt sind, dass man dann miteinander auch die Freizeit verbringt.
So kann man es sehen. Das Vereinswesen hier ist sehr ausgeprägt. Es gibt natürlich Sportvereine, aber dann eben Männergesangsvereine, Musikvereine, Alp- und Schwarzwaldverein und dergleichen.
Wenn man jetzt als Zuzügler in so eine frohsinnige badische Gemeinde kommt mit dem Vereinswesen, mit allen Traditionen, die es da gibt, ist es da leicht, sich zu integrieren?
Sie kennen sicher auch das Wort, wie man in den Wald hineinruft, so hallt es zurück. Wer wirklich Anschluss sucht, der findet den auch. Wer von sich aus es schafft, etwas auf die Menschen zuzugehen, der findet sehr schnell in eine Chorgemeinschaft oder auch in einen Sportverein hinein. Die Menschen hier sind sehr zugänglich und freuen sich natürlich auch, wenn Fremde, hier sagt man die Neigschmeckte, die Zugezogenen, auch bereit sind, sich zu engagieren und einfach mitzumachen. Etwas Interessantes hierzu vielleicht auch noch, wir sind hier Träger eines sehr großen Kindergartens mit 6 Gruppen und gerade vor wenigen Tagen hat mir die Leiterin erzählt, dass sie im Rahmen einer Statistik festgestellt hat, dass es unterhalb dieser 120 Kinder sage und schreibe 16 Nationalitäten gibt.
Also doch viel Zuzug auch hier in Immendingen.
Ja, so ist es. Gerade durch die Schließung der Kaserne sind hier sehr viele Wohnungen frei geworden, sodass wir die vergangenen 4, 5 Jahre einen sehr starken Zuzug hatten. Es kamen Menschen von Tuttlingen, es kamen Familien aus dem Bodenseeraum, kinderreiche Familien und eben auch anderer Nationalität und auch anderer Konfession.
Okay, wir haben jetzt über das Vereinswesen gesprochen. Ich möchte auch noch erwähnen, dass es in Möhringen eine Männergebetswache gibt. Das ist ja toll, Männer, die sich im Glauben, im Gebet engagieren.
Ja, das hat zu tun mit der Männergebetswache, die sich auf dem Lindenberg befindet. Das ist ein Marienwallfahrtsort.
Wo ist das ungefähr?
Das ist ungefähr 20 Kilometer von Freiburg entfernt gelegen. Dort beten Männer ununterbrochen das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag, seit der damalige Bundeskanzler Adenauer nach Russland gereist ist, um dort Verhandlungen zu führen, um die letzten Kriegsgefangenen wieder in die Heimat zurückzuholen. Und so gibt es bei uns auch Männer, die alle Jahre im November diese Woche übernehmen, aber sie treffen sich auch unterhalb des Jahres einmal im Monat zu ihrer Männermesse. Da ist der Obmann, der Leiter dieser Gruppe bei uns in der Pfarrei St. Andreas in Möhringen und es kommen aber auch Männer dazu aus der ganzen Umgebung. Die bringen zur Heiligen Messe dann auch ihre Frauen mit. Es sind in der Regel immer zwischen 50 bis 70 Männern und diese Männermesse ist auch immer ein ganz besonderer Gottesdienst am Donnerstagabend unter der Woche.
Also eine Männermesse mit Frauenbesuch. Ja. Gibt es da auch Nachwuchs bei dieser Männergruppe?
Insgesamt muss man sagen, sind es Ältere, aber es sind auch etliche Männer, ich sage jetzt mal, die sind irgendwo zwischen dem 40. und dem 55. Lebensjahr.
Herr Pfarrer, wir hatten früher erwähnt, dass Ihre KfD-Frauen Ihnen geraten haben, das Lasso einzusetzen, um die Kirchgänger einzufangen. Wenn wir jetzt beim Thema Männerseelsorge sind, wie gelingt es denn als Pfarrer, dass man die doch etwas zurückhaltenderen Männer gut einbindet in Spirituelles, also nicht nur ins Vereinswesen, sondern wirklich sie tiefer in den Glauben zu führen. Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht?
Also das ist eine sehr spannende Frage. Wie Sie sagen, in der Regel erlebe ich die Männer auch eher zurückhaltend. Die meisten Männer sind sehr einsatzfreudig, wenn es darum geht, praktische Dinge zu tun. Da höre ich auch oft, Herr Pfarrer, sagen Sie uns, was man machen solle. Dann werden die Ärmel hochgekrempelt und drauf losgeschafft. Es ist aber tatsächlich so, zum Beispiel, wir machen 1 bis 2 Mal im Jahr einen geistlichen Einkehrtag für die Pfarrgemeinderäte und die Gemeindeteams. Und da sind immer wieder auch Männer dabei, die daran teilnehmen. Und da ist mein Eindruck mit zunehmender Begeisterung.
Ja, hören wir uns doch noch einen Männergesangsverein hier an und dann geht es weiter mit der Vorstellung der Kirche St. Peter und Paul und ein paar Fragen zum Priesterdienst von Pfarrer Axel Meyer aus Immendingen. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, willkommen in unserer Talksendung zur Pfarrei der Woche. Am kommenden Sonntag übertragen wir aus St. Peter und Paul in Immendingen in der Nähe des Bodensees unsere heilige Messe. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten am Sonntag um 10.30 Uhr. Zelebrant wird Pfarrer Axel Meyer sein, der uns jetzt seine Kirche St. Peter und Paul kurz vorstellen wird. Was für eine Kirche ist denn das, Herr Pfarrer? Wann ist die gebaut worden?
Unsere Pfarrkirche St. Peter und Paul in Immendingen ist meines Erachtens ein sehr, sehr, sehr interessantes Gebäude, da sie im Laufe der vergangenen Jahrhunderte etliche Um-, An- und Erweiterungsbauten erfahren hat. Der älteste Teil der Kirche ist der Turm, der ursprünglich ein Wehr- und Schutzturm war. Es ist davon auszugehen, dass dieser Turm in etwa 1000 Jahre alt ist und somit zu einem der ältesten Gebäude hier des Ortes auch gehört. Es war eine Holzkirche angebaut, später hat man dann eine Steinkirche angebaut, die war zunächst geostet damals noch. Später gab es dann einen Erweiterungsbau und die letzte größere Veränderung erfuhr die Kirche in den 40er Jahren. 1936 war Grundsteinlegung für einen Neubau, der 1940 abgeschlossen wurde.
Ja, sie wirkt auch nicht so alt und sie wirkt auch zurückhaltend. Sie hat so eine weiße Farbe von außen.
Von innen, muss man sagen, lädt der Kirchenraum sehr zum Gebet ein. Es ist ein sehr heller Raum. Er ist wenig bunt, wenig verschnörkelt, aber er lädt ein, sich zu besinnen. Dominierend ist die Kreuzigungsgruppe im Chorraum, ein Gekreuzigter mit Maria und dem Jünger Johannes, die bei ihm stehen. Peter und Paul, die beiden sehr wertvollen holzgeschnitzten Figuren, befinden sich im hinteren Bereich der Kirche in der sogenannten alten Kirche. Da hat man zur Erweiterung eine Seitenwand sozusagen eingerissen und den neuen Kirchenraum angebaut. Man hat aber die Seitenaltäre, den Hochaltar und auch die Kanzel im alten Kirchenraum belassen, sodass diese beiden Figuren sich dort hinten befinden, zum Patronatsfest aber gelegentlich auch dann wieder in den Chorraum der neuen Kirche wandern und dort aufgestellt werden.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie uns die Kirche vorgestellt haben. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen zu Ihrem Dienst. Können Sie uns erzählen, wie es kam, dass Sie Priester geworden sind?
Ja, das werde ich gelegentlich gefragt und oft reagieren die Leute erstaunt, wenn ich ihnen sage, dass ich schon als kleines Kind mit 4 Jahren sehr klar wusste, dass ich Pfarrer werden möchte. Wie es eben so ist, ich habe durch die großen Familien zu Hause, meine Großeltern mütterlicherseits, die hatten beide jeweils 9 Geschwister, hatte ich sehr viele Großonkels und Großtanten und die haben sich immer eine Freude draus gemacht, eine Freude gehabt, wenn sie mich, den kleinen Axel, fragen konnten, was willst du denn später mal werden? Und da kam es aus mir herausgeschossen wie aus der Pistole, ich möchte mal Pfarrer werden. Das war einfach da. Ich habe über viele Jahrzehnte einen sehr guten Heimatpfarrer erlebt, der es verstanden hat, uns zu begeistern, der immer eine sehr gepflegte, sehr würdige Liturgie gefeiert hat und ja, mir und auch meinen Geschwistern und vielen anderen Menschen die Freude am Glauben vermittelt hat. Durch Brauchtum, durch schöne Feiertage und so weiter, was eben dazugehört.
Aber Sie sind der einzige Gottgeweihte im ganzen Familienbereich?
Eine Schwester meiner Großmutter war Franziskanerin vom Göttlichen Herzen Jesu in Gengenbach. Und insgesamt kann ich sagen, dass meine Heimat durchaus ein Ort ist, dem zahlreiche Berufungen entsprungen sind. Das war auch immer der Stolz meines Heimatpfarrers, dass er sagen konnte, in seinen 39 Amtsjahren gab es in seiner Pfarrei 5 Primizen. Also in diesen 39 Jahren haben mit mir 5 junge Männer den Weg zum Priesteramt gefunden. Sicher beeinflusst durch das Vorbild unseres Heimatpfarrers.
Der Ort heißt ja auch Zell, also das hat ja auch schon so einen Anklang an eine Klosterzelle. Ja, Herr Pfarrer, wie ist es denn aber dann weitergegangen? Konnten Sie auch schon ein paar Primizen beobachten oder sich mitfreuen?
Das wäre einer meiner großen Wünsche, dass ich während meiner Zeit als Pfarrer, als Priester das mal miterleben darf, dass aus meiner Seelsorgeeinheit oder aus meinem Verein ein junger Mann sich auf das Priestertum vorbereitet.
Das heißt, wir warten noch auf dieses Ereignis.
Wir warten und wir beten darum.
Und jetzt, was ist Ihre Bilanz nach den gut 15 Jahren oder bald 15 Jahren als Priester? Was war wichtig für Sie, um diesen Weg gut zu gehen?
Also ich kann sagen, dass ich in all diesen Jahren gespürt habe, dass es die richtige Entscheidung war, diesem Ruf Gottes zu folgen. Ich habe noch keinen Tag bereut, Priester zu sein. Ich bin sehr gerne Priester. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich als kleines Kind schon gesagt habe, ich will Pfarrer werden. Da habe ich mich vielleicht auch beeindrucken lassen von vielerlei Äußerlichkeiten, den liturgischen Farben, dem schönen Kirchenraum, dem Gesang, den Gewändern. Im Laufe der Zeit habe ich gespürt, dass das, was ich äußerlich wahrgenommen habe, sich auch verinnerlicht hat, indem ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufgebaut habe. Und das ist die Quelle, aus der ich bis heute lebe. Die tägliche Betrachtung des Evangeliums, tägliche Zeit der eucharistischen Anbetung, das sind meine Quellen und das ist auch das, was ich versuche, in meinem Dienst anderen zu vermitteln, die Liebe zu Jesus, in seinem Wort und in seinen Sakramenten. Ich glaube, das ist die Basis, auf der wir stehen. Was mir zunehmend, um auch das ehrlich anzusprechen, Sorge bereitet, das sind die strukturellen Veränderungen und Reformen, die angestrebt werden. Manchmal frage ich mich, wie ich als Priester, der auch nur 2 Arme und 2 Hände und einen Kopf hat und an einem Tag mit 24 Stunden lebt, all das noch bewältigen kann, was von außen auch an mich herangetragen wird. Und da würde ich es unseren Bischöfen auch wünschen, dass sie immer wieder versuchen, sich zu besinnen. Was macht Sinn?
Also das ist auf jeden Fall ein Gebetsanliegen für das kommende Pfingstfest. Liebe Hörer, da nehme ich Sie gerne mit in dieses Gebet, weil es ist sicherlich eine ganz schwere Aufgabe, heutzutage die Diözesen zu leiten. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie uns ein bisschen reinschauen haben lassen in Ihren Priesterdienst. Wenn Sie jeden Tag eucharistische Anbetung machen, ich denke, es ist jetzt nicht die Regel, dass Priester das täglich machen. Das ist eine sehr schöne Sache, wenn man es kennt, täglich eucharistische Anbetung zu machen. Ist das eine sehr gnadenvolle Sache, die einen sehr beschenkt? Und wie kamen Sie dazu?
Einen wesentlichen Zugang zur eucharistischen Anbetung habe ich während der Zeit des Studiums und der Ausbildung in Freiburg im Collegium Borromeum bekommen. Da hatten wir jede Woche am Mittwochabend und am Samstagabend längere Zeit eucharistische Anbetung in Stille. Und das habe ich da schätzen und kennengelernt. Und das hat mir sehr geholfen, meine Beziehung zu Jesus Christus zu festigen.
Wächst man eigentlich als Priester über die Jahre auch noch im Glauben?
Auf jeden Fall. Also das kann ich so sagen. Mit dem Glauben ist man nie zu Ende. Mit dem Glauben ist man nie fertig. Der Glaube ist lebendig und jeder Tag besteht die Möglichkeit, etwas Neues auch zu entdecken.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Pfarrer. Am kommenden Sonntag feiern Sie die Messe mit uns. Freuen Sie sich schon auf die Radiomesse?
Ja, ich freue mich sehr und ich empfinde es auch als eine Ehre, dass Radio Horeb die Messe von uns aus überträgt. Ich hoffe natürlich, dass es mir und allen, die die Messe dann mitfeiern werden, auch gelingt, die den Radiohörern von Radio Horeb, der Zuhörerfamilie, auch einen schönen Sonntag zu bereiten.
Ganz bestimmt. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Dann wollen wir Sie jetzt noch bitten, dass Sie uns Ihren priesterlichen Segen geben.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache Mariens, unserer himmlischen Mutter und Königin, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, aller Heiligen, besonders eurer Namenspatrone und aller Engel, segne und behüte euch der allmächtige und der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Aus Immendingen im Erzbistum Freiburg verabschieden sich Solveig Faustmann und
Pfarrer Axel Mayer.
Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal am Donnerstag zu unserer Sendung bei Pfarrei der Woche.